Did you think you'd be hearing a holiday ad this early? Beat the rush with Minted, your destination for unique holiday cards, gifts, and seasonal decor from independent artists. Use code PODCAST for 20% off your order.
Movement has the biggest deals of the holiday season and the sleekest watches around. Whether you're gifting for family, friends, or yourself, shop 30 to 60% off Movement's variety of designs, colorways, and functionalities. From the thinnest automatic dress watch under $500 to waterproof guarantee adventure-ready sport watches to rare ceramics. Be the good gifter this year. Shop 30 to 60% off now at Movement.com and enjoy fast and free shipping. That's MVMT.com.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider.
Und mein Name ist Alexander Klar.
Soweit alles richtig, lieber Alexander. Und du hast mir heute, hast uns heute, muss man ja sagen, was ist das, ein Bild von dir zu Hause mitgebracht? Also, es ist...
Ist nicht bei mir zu Hause.
Ist es erstmal die erste Frage, weil man das nicht sagt, ist es ein Bild oder ist es ein... es wirkt auf den ersten Blick für mich wie ein... Wie eine Tür, durch die man in einen Raum, in einen möblierten Raum guckt. Also ist es
genau,
eine.
Genau, das ist es.
Ist es dann eine Installation oder wie heißt das?
Genau, es ist ein Raum, der in der Hamburger Kunsthalle steht, seit ganz, ganz neuesten, seit ganz frisch auch eröffnet, war vorher in einem Privathaus, dieser Raum. Der Salon Livresque.
Du, jetzt hast du es ja schon verraten.
Ja, aber es sagt ja niemandem was, weil erstens das Wort Livresque, da können wir nachher auch noch drüber sprechen, das ist eine Erfindung des Künstlers. Also ja, nein, die direkte Antwort ist, du schaust in einen Raum, der ein Bild wird, in dem du da reinschaust.
Und das Lustige ist ja, weil das dieser Türrahmen sieht halt aus wie ein Bildrahmen, ist halt auch ein Rahmen.
Sehr bewusst.
Sehr bewusst und also man schaut rein in ein Zimmer. Dieses Zimmer, ich muss ein bisschen lachen, hat so ein bisschen so einen Perserteppich, wie wir ihn gerade bei meinen Schwiegereltern. Wir wollten ihn verkaufen, viel Geld haben wir dafür nicht mehr gekriegt. Und man fragt sich immer, wo liegen diese Perserteppiche? Jetzt weiß man es hier, sie liegen jetzt offensichtlich auch in der Kunsthalle. Also, sie haben da liegt ein Perserteppich. Auf diesem Perserteppich stehen, erstmal ist ganz viel Teppich. Dann ist da hinten die Wand in einem wunderbaren Goldton gestrichen. Ein Goldton, so wie ich ihn immer ehrlich gesagt für unser Wohnzimmer wünsche. Und der Maler sagt schon seit Monaten, er kommt demnächst mal vorbei und macht diesen Goldton. Ist aber noch nicht vorbeigekommen. Also ein wunderschöner...
Schick ihn in die Kunsthalle und sag, so willst du
das. Ja, wirklich, ein wunderschöner Goldton. Der so richtig diesem Perserteppich irgendwie nicht passt. Da würde man sich eher so ein Parkett wünschen. Und auf diesem Perserteppich sind so so schräge angerichtet drei Tische. Es ist ganz modern, ne? Diese Tische, die man so ineinander schieben kann. Das sind die aber nicht, aber sie berühren sich. Also sind drei braune,
sind drei alte Tische,
drei braune, runde Holztische. Vor dem linken Tisch stehen zwei. Ja, ist das jetzt auch Flieder mit fliedernem Polster bezogene Stühle? Rechts sieht man noch so ein Reststuhl. Da wahrscheinlich, kann man da reingehen oder kann man nur um die Ecke kommen? Man kann rein. Man kann es begehen. Okay.
Ja.
Also drei Tische. Auf diesen Tischen stehen alle möglichen Sachen. Was wahrscheinlich das links davon ist, so ein Luft. Ist das so ein Luft, der die Luftfeuchtigkeit misst? Oder sind das alles, ist das eine Kerze oder was soll das sein? Oder?
Links.
Links auf dem Tisch da, was da drauf steht?
Nein, das ist eine Lampe.
Das ist eine Lampe, okay.
Eine Lampe.
Okay. Und dann steht aber noch rechts auf dem Tisch, also auf jedem Tisch steht eigentlich eine Lampe, muss man sagen. Und dann haben wir eine Lampe, eine Deckenlampe, die von der Decke halt hängt, ne, so wie man sich das vorstellt. Und dann ganz interessant, ist links an der Wand auch so leicht angeläutet von einer ganz witzigen Lampe, die von so einer Art Hand gehalten wird, von so einer Hand von der Decke kommt, ist ein Bild. Und auf diesem Bild wiederum ist so eine... Ich muss an so Roboter denken, die es gibt in einigen Restaurants, die im Restaurant so bedienen. Also sieht aus wie so ein Bedienroboter, finde ich. Ne? Dann sieht man heute ein kleines klassisches Regal, auf dem so zwei Vasen stehen und noch wieder so eine Hand. Also die Hand taucht viel auf. Ganz oben unter der Decke ist auch so ein Regal. Da kommt man als normaler Mensch gar nicht ran. Da stehen ein paar Bücher drauf und so eine alte, schöne, wie heißen diese Uhren? Weiß ich nicht. Und rechts.
Standuhr?
Und rechts stand.
Ja,
ist ja keine Standuhr.
Nee, das stimmt.
So eine kleine Oma-Uhr ist das so. Ja. Also so mit so einem runde Uhr und rechts und links geht es so zur Seite. Und rechts, ganz rechts außen, ist halt, ich würde es mal versuchen für die Hörerinnen und Hörer zu beschreiben, manchmal gibt es auch so Jahrmärkten oder auf Tombolas oder auf Firmenfeier, gibt es so Räder, an denen man so drehen kann und dann gewinnt man irgendwas, ne? Und dann, so sieht das aus. Also so ein rundes Drehrad, was sich wahrscheinlich nicht drehen lässt, an dessen unteren Ende ein paar Turnschuhe von Adidas hängen und eine Girlande. Also eine Mischung aus, ja, so ein bisschen, wie nennt man, Vintage, viel Vintage, bisschen Kunst, Perserteppich, herrlich goldenes, viele alte Möbel, herrlich goldene Wand. Ja, und was das jetzt ist, und du sagst ja, es ist neu und es ist ein Salon.
Livresque.
Heißt,
steckt das Wort Livre, aber ein bücherischer Salon.
Okay. Wobei viele Bücher, da sind die beiden da oben.
Ja, nein, um die Ecke.
Und um die Ecke sind auch noch, okay.
Das Foto habe ich selber aufgenommen, das ist für das Hamburger Abendblatt noch ein Profi fotografieren müssen. Ja, ich war nicht zufrieden mit der Fotoauswahl, die mir heute Morgen gegeben wurde. Und ich bin dann einfach selber runtergegangen und habe fotografiert und dir das zugeschickt. So muss das ja auch gehen. Und ja, habe aber stipuliert, wow, es möge bitte ein Profi kommen, der dann auch die Linie gerade macht und das Ganze nochmal fotografiert. Und aber es wird genau so in der Zeitung sein. Also wir reden jetzt über das, was unsere Hörerinnen auch in der Zeitung lesen können. Ja, ja, ja. Vielleicht einen Punkt ist dir aufgefallen, dass in diesem Raum auch ein Bild ist.
Habe ich doch schon gesagt. Das Bild, gesagt, das große erkannt. Bild links.
Genau.
Mit
genau.
dem, wo ich gesagt habe, dass diese Figur, die aussieht, was, also es ist ja so eine Figur wie ein Roboter, die den rechten Arm so hebt, als hätte sie da so einen Handball drin. Und im linken Arm hat es so eine Art Tablett, was es trägt. Also diese Maschine.
Genau.
Genau.
Genau. Also, der Salon Livresque von Thorsten Brinkmann, wir kommen gleich noch drauf, womit er sich beschäftigt, wobei das fast schon offensichtlich ist, aber eben auch Räume baut. Und dieser Raum war in einer Hamburger Wohnung 2014 eingebaut worden. Und die Besitzer, ein Ehepaar, haben uns irgendwann kontaktiert und gesagt, ja, sie lieben diesen Raum über alles. Und sie finden irgendwie, das ist so was. Und Thorsten Brinkmann ist tatsächlich so einer der ganz wichtigen Hamburger Künstler, geboren 1971, also so quasi so alt wie ich und so in der Erfolgreichheitsskala deutsches Niveau, europäisches Niveau, der hat in Amerika schon solche Häuser gebaut. Also der ist ein wichtiger Hamburger und vor allem der vertritt etwas, von dem ich fast das Gefühl habe, das könnte genuin hamburgisch sein, weil Hamburg ist ja mal anders, als man denkt. Also was mir alles gesagt wurde, bevor ich nach Hamburg komme, wie Hamburg ist, und irgendwie traf nichts so richtig zu. Und es ist ein surrealer Raum, allerdings nicht, weil der Thorsten Brinkmann Surrealist ist, sondern ihn beschäftigt die Bedeutung von Dingen. Oder ihn beschäftigt, was wir Dingen für Bedeutung beimessen. Deswegen passt das ganz gut mit diesem Roboterchen in dem Bild. Der baut solche Figuren aus allem Möglichen, aus Eimern. Die sehen dann so ein bisschen aus wie die traurigen Ritter. Und diese Figuren stehen so ein bisschen verloren, traurig, absurd im Raum rum und haben so eine ganz eigene Schönheit und Bedeutung. Und wenn man in diesen Raum reinkommt, ist man erstmal verdutzt, weil man gar nicht so genau weiß, was man da soll oder was der da soll. Man ist ja im Museum, erwartet, dass sich Räume irgendwie verhalten und dieser Raum, in den darf man rein, man darf die Bücher anfassen, man sollte sie halt nicht irgendwie klauen. Aber der Raum lädt auch ein, sich wohlzufühlen. Es ist eine Art Bibliothek, man kann da Zeit drin verbringen und auch ein bisschen Bücher blättern. Allein die Bücherauswahl ist sehr witzig.
Mhm. Also kann man natürlich jetzt nicht sehen, welche Bücher das sind.
Wir sind links um die Ecke und es ist alles. Es ist wirklich,
okay.
Es ist auch alles, was du auf dem Flohmarkt findest, aber zwischendurch echte Perlen. Man kann auch nicht erkennen, nach welcher Sortierung das Ganze vorgenommen wurde. Genau, und wenn du nach hinten gehst in den Raum, passiert noch etwas anderes Absurdes. Du bist dir nämlich ganz sicher, ob diese Wand eine Wand oder eher ein Boden ist, weil die Wandpaneele hat er unten, das kann man so ganz ein bisschen erahnen hinter dem Tisch, die hat er da auf dem Boden gemacht. Das heißt, dieser Raum ist auch noch so kräftig desorientierend. Auch die Decke, die da oben ist, ist so, dass die auf der Wand drauf sitzt, ohne irgendeine Form von Vermittlung, was ja auch komisch ist.
Stimmt, die Decke bin ich bestimmt. Das ist so eine, wenn man sich so eine hohe Decke mit so einer Art Stuck, ne? Genau, also so ein bisschen, so genau.
Ein laufender Hund, so nennt man dieses Muster da. Das ist diese Wellenbewegung, die langläuft. Und ja, und dann diese Hände, die Lampen halten, Licht halten. All das ist irgendwie total strange. Als wir die Schenkung angenommen haben, saßen wir auch da drin in dem Raum, haben auch dann gemeinschaftlich einen Sekt getrunken, weil wir das so großartig fanden.
Noch in dem Raum, wo er früher war.
Wo er früher war, genau. Die beiden Besitzerinnen haben eigentlich total minimal. Das restliche Haus ist sowas von clean. Nur dieser eine Raum ist vollkommen durchgeknallt. Und dann weiß gar nicht. Der Thorsten Brinkmann hat in der Nähe von Chicago, glaube ich, auch ein komplettes Haus ausgestattet. Mhm. Da läuft man durch. Es gibt einen anderen deutschen Künstler, der auch Räume innen gestaltet hat. Das ist Gregor Schneider. Den kennt man von dem Haus Ur. Das ist aber ein ganz beklemmendes Haus. Von dem haben wir auch was in der Sammlung. Das ist das Albtraumhaus schlechthin. Und das hier ist eigentlich das Spaßtraumhaus. Trotzdem ist es so, dass man sich nicht so ganz sicher ist, in welcher Beziehung man eigentlich zu dem Interieur dann ist. Ich habe mal überlegt, wie ich.
Du musst noch mal einmal ganz kurz erklären jetzt, also wie sind die damals an den rangekommen? Das heißt, die haben den bewusst beauftragt und haben gesagt, richte uns ein Haus ein.
Ich glaube, sie haben ihn kennengelernt, sie haben auch schon Bilder von ihm gesammelt und man hat sich kennengelernt und dann kam raus, dass er eben dieses Haus oder diese Häuser, ich glaube, es sind sogar mehrere, eine Hausreihe, bei Chicago gemacht hat und dann waren sie interessiert und hat er gesagt, ja, ich kann euch natürlich auch einen Raum machen. Und dann hat er eine große oder sogar mehrere große Werkstätten, die sind so ein bisschen wie so Lager für Absurdes und da sammelt er all diese Dinge. Und was er macht, also man könnte sowas Assemblage nennen, also Zusammenfügung von Dingen. Das ist so der surrealistische Begriff. Und die,
Did you think you'd be hearing a holiday ad this early? Beat the rush with Minted, your destination for unique holiday cards, gifts, and seasonal decor from independent artists. Use code PODCAST for 20% off your order.
Gear Patrol just called their ISO-certified dive watch the best sub-$500 dive watch, full stop. And their ceramic watch material, almost magical. The Wall Street Journal called them iconoclastic cool, potentially redefining the industry itself. Who are we talking about? It's Movement. And they're leveling up your gift-giving with the biggest deals of the holiday season and the sleekest watches around. Shop 30 to 60% off Movement's variety of designs, colorways, and functionalities. From the thinnest automatic dress watch under $500 to waterproof guarantee adventure-ready sport watches to rare ceramics, Movement's got options for everyone on your list. Whether you're gifting for family, friends, or yourself, be the good gifter this year with Movement's huge site-wide holiday sales and enjoy the usual fast and free shipping. Shop 30 to 60% off now at movement.com. That's MVMT.com.
Das Ergebnis ist, dass du die Objekte da drin, die gehen ja eine eigene Beziehung miteinander ein. Mhm. Also diese drei Tische ist ein schönes Beispiel, die man so ganz gut sieht. Die sind alle unterschiedlich hoch, deswegen kann man sie so ein bisschen ineinander stecken. Es sind vier Tische, sehe ich gerade im Übrigen. Ist natürlich vollkommen absurd. Einer würde reichen, aber sie fügen sich dann zu so einer Tischlandschaft. Dann werden die auch noch durch dieses, was du schon beschrieben hast, dieses Glücksradteil da hinten wieder aufgenommen. Die Lampe da drüber ist möglicherweise verkehrt rum aufgehängt, weil sich der Schirm nach unten verjüngt, was normalerweise Schirme andersrum machen. Also die Schuhe hängen da an der Wand. Die Bücher sind auf der einen Seite so untergebracht, dass sie auf der anderen Seite eigentlich fehlen. Also in dem Raum ist eigentlich alles komisch. Proportionen stimmen nicht, aber der Raum ist in sich super schlüssig und plötzlich stellt man fest, Moment, das ist, vielleicht muss ich meine Perspektive wechseln. Die Dinge sind ganz anders, als man denkt. Ich habe das vorhin mal ganz kurz mir gedacht, wie ist das denn, also so ein Kartoffelschäler.
Kartoffelschäler?
Was ist ein Kartoffelschäler?
Wie Kartoffelschäler?
Ein Kartoffelschäler ist ein Stick, an dem eine Klinge dran ist und ja, damit kann man dann
Kartoffeln schälen.
Wer sagt uns, dass die Form, die dieser Kartoffelschäler hat, ist die, also ich habe zum Beispiel einen Kartoffelschäler, der liegt super in meiner Hand und funktioniert perfekt. Ich habe aber auch einen, der vollkommen widersinnig ist, der eigentlich nicht funktioniert und ein Linkshänder braucht nochmal einen anderen Kartoffelschäler. Also woher sind wir uns so sicher, dass Kartoffelschäler schon das richtige Objekt sind? Gibt es da andere Dinge? Haben sich Dinge aus Praktikabilitäten, sind die schön geworden? Ist etwas schön, weil es praktisch ist? In welcher Beziehung stehen wir zu den Objekten? Also mein Kartoffelschäler und wir sind sehr gute Freunde, weil ich einfach sehr, sehr, sehr viele Kartoffeln schäle. Das ist wahrscheinlich das nächst einem Lieblingsmesser von mir. Ich habe auch ein Lieblingsmesser. Das meistgenutzte Küchenutensil. Ah, noch mein Zuckerlöffel. Also wenn du anfängst, über deine Beziehung zu Objekten nachzudenken, Das kannst du da drin, das regt dich dazu an. Denn die Objekte sind unglaublich menschlich, figürlich.
Ja, aber erstmal würde ich jetzt fragen, ist das jetzt ein Raumkünstler oder ist das einfach ein Innenarchitekt? Weil ich kann ja jetzt auch zu dir kommen und sagen, lieber Alexander, guck mal, ich habe hier so ein schönes, wir haben ein ganz schönes Gästetoilette. Das sieht aus wie ein Aquarium.
Oh,
so, und dann
von dir gestaltet.
Von mir gestaltet. Und dann zeige ich dir das und sage, wollt ihr das nicht in der Kunsthalle zahlen? Und dann sagst du, nee, können wir nicht, weil du bist ja kein Künstler.
Genau.
Hätte das Gleiche aber der, wie heißt der Thomas?
Thorsten Brinkmann.
Thorsten Brinkmann gemacht, dann ist es automatisch.
Nein, nicht automatisch. Moment mal. Wir müssen jetzt zwar unterschiedliche Gegebenheiten angucken. Der beschäftigt sich damit, der hat das Lager. Also ich unterstelle, dass das, was er macht, du nicht kannst. Allerdings könntest du sagen, das, was du machst, kann er auch nicht machen. Insofern. Das kann ja sein, dass du einen fantastischen Treffer bei deiner, was ist das, Toilette?
Das wäre ein Beispiel. Ich könnte auch andere sagen. Ich finde auch unser Wohnzimmer sehr schön, muss ich sagen. Also es ist ja auch sehr, also es
im
ist
Vergleich hierzu?
Ja, weißt du was, soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Ja, aber weißt du was? Das Wohnzimmer meiner Schwiegereltern sah nicht viel anders aus, bevor wir alles rausgeschmissen haben. Also, da war auch ein Perserteppich, da waren so drei alte Stinger, da waren so ein paar Stühle und
nichts
so.
Nichts passte zueinander?
Nichts passte zueinander. Alles war so ein bisschen bräunlich, ältlich, alles war ein bisschen so Kuddelmuddel, auch so ein bisschen Chaos und so. Also,
ich glaube, ja. Der orientiert sich tatsächlich an so älteren Räumen von Schwiegereltern. Das kann durchaus sein, dass die Ästhetik dahergekommen ist und du beginnst dann sofort zu assoziieren in dem Raum. Also
na, allein schon durch den Perserteppich. Das ist ja so, es gab ja eine Zeit, also ich glaube wahrscheinlich so bei unseren Omas und Opas ist das Falsche, aber bei unserer Elterngeneration, da war Perser, das war doch eine große Nummer, ne?
Also bei Großeltern tatsächlich. Ne? Also, naja, wir haben ja dadurch, dass mein Vater viel im Nahen Osten war, hatten wir tatsächlich auch Perserteppich, aber sehr, sehr schütter. Der ist ja quasi zimmerfüllend hier.
Ja.
Das ist ein Unterschied. Also zum Beispiel, also meine Großeltern hatten überhaupt Teppichboden durch die ganze Wohnung. Unter diesem Teppichboden verbarg sich unter allen Umständen ein sehr schöner Parkettboden. Aber den hat man schlicht und einfach zugekleistert mit einem Teppich, weil es war fußwarm. Und meine Großeltern waren sehr pragmatische Menschen, die mochten es fußwarm. Ich bin ein sehr unpragmatischer Mensch und mag meinen Holzboden, auf dem meine Füße im Sommer ein bisschen kleben, wenn es Hitze ist, und im Winter ist nicht ganz so warm wie ein Teppich. Also das ist aber eine Ästhetik, die tatsächlich sich durch eine Generation vielleicht durchzieht.
Ja, das stimmt. Und es ist ja, ich finde es ja, es sieht ja auch schön aus. Also dann bist du in dieses Haus gekommen,
genau.
Hast dir das angeguckt, hätte aber auch sein können, dass du sagst, nee, wissen Sie was, mag ja 100 Mal sein, aber nee, also, das passt nicht.
Nein, da war tatsächlich ein Diskussionsprozess. Also das erstens entscheide ich das nicht alleine, sondern das war damals mit Brigitte Kölle, der Sammlungsleiterin für die Gegenwart. Und wir waren damals in so einem Diskussionsprozess, was wollen wir eigentlich sammeln? Und wir haben uns schnell geeinigt, natürlich international, natürlich global, natürlich im Blick auf alle. Und dann kamen wir ins Diskutieren, wie stehen wir eigentlich zu Hamburg? Also was ist die Hamburger Kunsthalle für die Hamburger Kunst? Mhm. Und diese Diskussion, die führst du immer und ewig. Die habe ich schon in Ostfriesland geführt, als ein ostfriesischer Künstler an mich herantrat und sagte, die Emder Kunsthalle, verdammt nochmal, ihr seid zuständig für uns lokale Künstler, stellt uns aus. Und damals habe ich, und das war ein Anwurf in der dortigen Zeitung, und daraufhin habe ich dann einen offenen Brief zurückgeschrieben, als Volontär, einen sehr frechen offenen Brief, der gesagt hat, lieber ostfriesischer Künstler, wir sind ein Haus mit einer national-internationalen Perspektive und wir haben nichts gegen ostfriesische Künstler. An dem Tag, an dem deine New Yorker Galerie an uns herankommt und sagt, wir sollen dich zeigen, werden wir im Staube kriechen von dir. Und es traf es aber so ein bisschen, weil es ist kein Wert in sich an und für sich ostfriesischer Künstler zu sein. Dann ist man einfach nur von da. Mhm. Tatsache ist, wir zeigen halt tatsächlich Künstler, die in der Welt schon was geworden sind. Und jetzt kommt dein Badezimmer mit ins Spiel. Wenn dein Galerist die ersten drei deiner Badezimmer schon nach New York verkloppt hat und ich weiß, dass bei was ist denn der Sammler dort gerade, wir nennen ihn Mr. X, schon eins seiner Badezimmer ist, dann werde ich sofort zu dir gezogen kommen und wir werden sehr ernsthaft darüber sprechen, wie schnell wir denn dein Badezimmer
transportieren können. Aber weißt du, und das verstehe ich jetzt nicht, das ist doch ungefähr so, ja, als wenn du schreibst ein Buch, ja, und das Buch erscheint in einem anderen Verlag, also ich biete dir dieses Buch an. Und du sagst, oh nee, das weiß ich nicht, es muss so. Dann erscheint es in einem anderen Verlag, ja, meinetwegen zuerst auf Englisch, wird da zum Weltbestseller und dann sagst du, wir können es jetzt auch machen. Da würde ich mich doch an deiner Stelle ärgern, dass du es nicht erkannt hast. Ist es nicht cool, wenn man sagt, ja, wir entdecken jemanden, der dann die ganz große Weltkarriere macht, anstatt abzuwarten, dass jemand anders sagt, das ist toll und dann sagen, jawohl, jetzt sind wir auch dabei.
Nee, das tun wir auch regelmäßig, bloß wir entdecken keine Hamburger, bloß weil sie Hamburger sind.
Das stimmt.
Genau, jetzt die Diskussion mit Brigitte und mir, um zu Ende zu führen, wir haben gesagt, na klar sind wir für Hamburger Kunst zuständig, überhaupt gar keine Frage und wir gehen auch regelmäßig, also sie noch viel öfter als ich, in Ateliers Hamburger Künstlerinnen und wir wollen gerne unseren Turf kennen. Wenn hier Leute sind, von denen wir denken, wow, das ist international, dann greifen wir sofort zu. Und bei Thorsten Brinkmann war das genau das. Von dem wissen wir, zum einen haben wir das Gefühl, das ist eine genuin hamburgische Stimme. Der ist schon frühzeitig von der Hamburger Galerie vertreten werden. Also es ist so quasi eine doppelte Gesichtsbetrachtung, weil wir möchten natürlich auch den Galeriestandort Hamburg im Auge behalten und wo wir können stärken. Und dann glauben wir eben, dass es tatsächlich eine ganz typische Stimme ist, denn Hamburg hat ja nicht so rasend viele Künstler, so dass sich hier irgendwie eine Schule oder irgendwas bildet oder irgendwas Typisches. In Düsseldorf ist Fotografie gerade irgendwie besonders im Schwange. Das heißt, da sind ein Haufen Fotografen, die halt in der Nachfolge der Becherschule dort sind. Das sind berühmte Lehrer, die haben mehrere Generationen berühmter Schüler. Berlin, das ist der Ort, an dem, okay, ich weiß gar nicht, so ein Gemischtwarenladen an Gegenwartskunst, weiß ich gar nicht, wofür Berlin steht. Berlin ist einfach hip und da sind viele Künstler. Und dann gibt's gar nicht mehr so viele Standorte. Leipzig, Malerei. Leipzig ist der deutsche Malereistandort, weil halt die dortige Akademie so unglaublich tolle Maler hervorbringt. Hamburg hat die HFBK, die hiesige Akademie. Die ist auch sehr international. Da sind indische Professorinnen, da sind amerikanische Kaderat hier ist aus, ich weiß nicht, also alle Weltgegenden. Und da sehen wir uns ein bisschen als Geschwister, wo wir sagen, ja, uns interessiert das eben auch. Wir möchten hier global was zeigen. Aber auch an der HFBK gab es jemanden, der hier schon immer gewirkt hat, Werner Büttner. Und so ähnlich sehen wir das eben auch. Wir schauen uns die Talente aus Hamburg an und wir remixen sie mit den Talenten der Welt. Und daraus glauben wir dann, dass wir vielleicht auch international wahrgenommen werden. Denn das ist ja auch das Wichtige. Zu uns sollen andere Kuratorinnen kommen und sagen, ah, das ist interessant, was sie da haben. Und diesen Sound, wenn wir den ein paar Jahre gut durchhalten, dann ist gar keine Frage, dass wir so ein bisschen Tastemaker werden und hier Dinge entdeckt werden können. Dazu sollten wir uns aber ein paar Jahre lang möglichst wenig irren.
Und das habt ihr, also ihr seid dann da hingegangen und dann habt ihr es 1:1 so nachgebaut. Ihr habt das da, das heißt, das Zimmer da.
Er hat das. Also wir haben das mit dem Künstler zusammen. Das ist vom Künstler aufgebaut. Also erst wurde es sehr präzise aus dieser Wohnung herausgebaut. Da mussten ja Wandpaneele abgezogen werden. Dieses ganze Zimmer war belegt. Wir haben ja sogar das Fenster, ich glaube, nachgebaut. Ich glaube, ihr Fenster hat das Ehepaar noch. Und wir haben dann, wir haben die Kubatur hier bei uns unten im Oktogon nachgebaut. Und der Künstler hat dann noch Sachen nachgereicht, vermute ich mal, weil also das ist schon sehr 1:1, aber dadurch, dass man mit dem Künstler im Boot ist, hat er auch noch ein paar Sachen perfektionieren können. So muss man das wahrscheinlich verstehen. Genau.
Und das muss ja jetzt auch, weil sie es euch geschenkt haben, das könnt ihr ja nicht in irgendein Lager. Das ist jetzt da für die Ewigkeit bei euch, ne? Oder nicht?
Keine Schenkung ist geknüpft an das Verlangen, dass etwas ad perpetuum gezeigt wird, weil wir zeigen ja bekanntermaßen nur einen Prozentsatz dessen, was bei uns im Besitz
ist. Aber das wieder zurückzubauen, irgendwo einzulagern, ist halt was anderes, als wenn du mal ein Bild ins, wie heißt es nochmal bei euch? Das heißt ja nicht Lager, sondern ins Archiv.
Depot,
Archiv. Ja, genau. Das muss man dann doch so lassen, oder?
Wir werden, also ich mag ja an der Kunsthalle, dass schon mit der Errichtung der Galerie der Gegenwart wurden ja so ein paar dauerhafte Dinge eingebaut. Mhm. Die dauerhafteste, über die haben wir ja schon gesprochen, ist die Tropfsteinmaschine, die ja 500 Jahre Lebensdauer hat. Der Richard Serra, diese Bleiwellen, ist auch ziemlich dauerhaft.
Stimmt.
Wir haben jetzt, haben wir es wieder rausgeholt, das war jetzt eine Weile hinter einer Wand verborgen. Ilya Kabakovs Healing Through Art, eine Installation mit fantastischer Musik und da wird man gesund, wenn man auf Kunst guckt. Und das passt ganz gut dazu. Also der Kabakov und der Brinkmann gehen eine fantastische Allianz ein. Dann haben wir noch von Paul Teck einen vollkommen verrotteten Hühnerstall, der eine Kapelle geworden ist. Also wir haben ein paar feste Einbauten, die sehr, sehr langlebig sind, weil sie sehr komplex zum Umbauen sind. Aber wir haben auch sehr bewegliche, also Gemälde kann man halt schneller hin und her schieben. Und diese Mischung aus, da gibt's Sachen, die du jetzt deine ganze, es gibt ja Leute, die kommen und sagen, ich habe hier schon als Kind das und das gesehen. Das bieten wir sowohl auch als Beweglichkeit an den Wänden. Und das wird wahrscheinlich, keine Ahnung, die nächsten 10 Jahre bestimmt.
Und ich mag das, also das muss ich sagen, dass sowas mag ich natürlich sehr. Darf man sich dann auch hinsetzen dann?
Ja.
Du hast das einfach ganz normal nutzen.
Kunst zum Benutzen. anständig aber
ist
behandeln.
Es, aber ja, aber ist es dann nicht auch, das nutze ich dann aber auch schnell ab im Zweifel, oder?
Kann passieren, aber solange der Künstler lebt, können wir die Stühle nachordern oder neue Stühle.
Und warum haben die das hergegeben? Weil sie wollten, dass das alle sehen?
Ja,
die Besitzerin.
Also sie wussten um den Wert dieses Ensembles. Also es ist halt schon.
Ist richtig was wert?
Ja. Also der Thorsten, also was ist richtig was wert? Das ist eins der größten Ensembles, die der Thorsten Brinkmann gebaut hat. Und hat sein Gegenstück in Amerika und sowas definiert dann tatsächlich auch so das, was er verkauft, sind meistens so Bilder wie das hinten, also Fotografien. Mhm. Er verkauft auch Skulpturen, also Assemblagen in kleinerer Form, aber das hier ist durch die schiere Größe, das ist halt schon sehr, sehr viel wert. Und die Komplexität, wenn würde jemand sowas erwerben wollen, müsste er ja allein der Einbau hat 80.000 Euro gekostet.
Ernsthaft?
Naja, das ist Aus- und Einbau, man musste alles
abnehmen. Wie viele Quadratmeter sind das?
Oh, da fragst du mich jetzt.
Das ist ja kein Riesenzimmer, ne? 10 Quadratmeter vielleicht?
Nein, ein bisschen größer schon. Ein Wohnzimmer, so was ist ein übliches Wohnzimmer?
Achso, naja, das, ich würde sagen, das geht von bis. In der Hamburger, also du wohnst ja in den Elbvororten, da gibt's auch mal Wohnzimmer mit 400 Quadratmetern.
Nein, also ich rede von so einem Altbauwohnzimmer.
Ja, das ist aber auch groß. Cool. Aber das ist, und ganz, ganz frisch.
Ganz, ganz frisch. Jetzt.
Und habt ihr noch sowas Ähnliches? Also musst jetzt damit rechnen, dass noch andere Leute im Ecke kommen und sagen, hallo, hier sind wir.
Es kommen immer und viel und mit allen reden wir und mit allen, manchen sagen wir ja, das wollen wir total gerne und bei anderen sagen wir, ja, das passt bei uns nicht ganz so gut rein und normalerweise trennen wir uns dann auch immer sehr einvernehmlich. Also wir können es immer gut begründen, warum wir etwas nicht wollen. Die Mehrzahl der Dinge ist, dass wir etwas nicht wollen. Also ich sage leider
das öfter ahne ab ich, als ja.
zu. Das muss ich sagen.
Das ist auch, ja, das ist das Schicksal und wenn man dann zusagt, heißt es auch nicht, dass man dann, da haben wir neulich drüber gesprochen, dass man dann für ewig ein großer Künstler ist. Weil man muss dann ja nachlegen. Nur wenn es einem einmal gelungen ist, heißt es nicht,
dass
es...
Dein Aquarium musst du nochmal wiederholen.
Das Aquarium ist so schön. Also ich glaube, das ist vielleicht doch... Ja.
Ich schaue es mir. Kannst du mir ein Bild schicken?
Ich glaube, es ist ja nur die Tapete mit den Fischen.
Ah, jetzt so Fische drauf. Weniger.
Es wird, ja, aber es ist auch eine Toilette auch. Also es ist irgendwie, ich denke mir nochmal was aus und dann schicke ich dir ein Bild und bin gespannt. Vielleicht bleiben wir, ich habe das Gefühl, wir haben so Interieurwochen jetzt vor uns in diesem Podcast. Ja. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Gamers and watch lovers, stay frosty. We've got covert intel. Movement, the official timekeeper of the highly anticipated Call of Duty Black Ops 6, is releasing a special edition Black Ops 6 watch and accessory collaboration. Bring the aesthetics of the Black Ops 6 story straight to your wrist and wardrobe. It even arrives with custom packaging and a free gift. Shop the exclusive special edition collaboration at MVMT.com/BO6. That's MVMT.com/BO6.